Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wie scharf haltet ihr das aus? Tropfen Tabasco und dann ist Schluss? Oder geht vielleicht ein bisschen mehr? Ein Brite, ihr habt's gehört, hat an einer gezüchteten Chili gelutscht und festgestellt, hui, das ist aber ganz schön scharf. Er hat sich die schärfste Chilischote der Welt gezüchtet. Das war ihm gar nicht so klar. Jetzt ist er berühmt und hat eine rote Zunge. Wie züchtet man sowas, fragen wir uns. Und wie scharf ist eigentlich scharf? Pascal Fischer versucht das heute für uns zu klären. Wie sieht's mit deiner Schärferesistenz aus? Kannst du scharf?
Ich glaube, ich kann scharf, nur dann nicht die, die mit mir essen gehen. Meine Freundin meinte dann irgendwann nur noch, ich möchte mich eigentlich gern mit dir unterhalten, wenn ich mit dir essen gehe, und ich habe nur noch gerotzt und gesabbert.
Auch ein schönes Bild. Mehr schöne Bilder gibt's heute Abend hier in der Redaktionskonferenz. Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen Abend euch.
Deutschlandfunk Nova.
Ab nach Afghanistan. Wir Afghanen brauchen nicht nur Sachen, um zu überleben, sondern wir brauchen auch Sachen, um zu leben. Das sagt Afridun Amun, 30 Jahre alt, geboren in Afghanistan, hat in Berlin Jura studiert. Und dieses Wochenende ist er dabei bei der Surf-WM in Biarritz in Frankreich. Und zwar ist er dabei für Afghanistan. Es geht ihm da nicht nur um gute Wellen und möglichst viele Punkte. Viele Surfer haben oft gar keine Ahnung von Afghanistan, sagt er. Er will sein Land zeigen. Heute ist er angekommen. Die wichtigste Frage vorab: Wie waren die Wellen heute?
Ehrlich gesagt schlecht. Zu windig. Das ist nicht gut. Also es ist der falsche Wind, sagen wir es mal so.
Okay.
Der kommt nämlich vom Ozean zur Küste und das ist das, was man als Wellenreiter eigentlich nicht haben will.
Ja, da hoffen wir mal, dass es am Wochenende noch ein bisschen besser wird. Vor 2 Jahren hast du mir erzählt, dass deine Mission ist, so viele Menschen wie möglich Afghanistan näher zu bringen. Wie ist es bisher gelaufen?
Ja, also quantitativ ist mir das gar nicht so wichtig, es geht eher ums Qualitative, und das ist bis jetzt sehr gut gelaufen. Mit dem Surfen ist es gelungen, den Leuten einfach ein anderes Bild von Afghanistan zu zeigen. Allein, dass wir jetzt dieses Gespräch führen und nicht über Bomben, Krieg, Terror sprechen, sondern über Surfen sprechen, Surfen in Afghanistan, das finde ich schon ein ziemlicher Erfolg.
Wie machst du das eigentlich? Lädst du da Bilder dir aufs Handy und zeigst den Surfern ein bisschen was von Afghanistan, oder bei so einer Weltmeisterschaft, wie bringst du den Afghanistan näher?
Also ich glaube, allein der Umstand, dass sie sehen, dass ein Afghane surfen geht, spricht schon für sich. Da werden einfach, weiß ich nicht, das stößt mir erstmal auf Interesse. Und dann werde ich gefragt. Ich werde gefragt, so, ja, wie sieht das Leben in Afghanistan aus? Was hören die Leute in Afghanistan für Musik? Wofür interessieren sie sich? Und das sind Fragen, die ich gerne beantworten will, um den Leuten zu zeigen, wie es wirklich in Afghanistan aussieht.
Wie gut läuft's mit dem Surfen in Afghanistan? Du hast zusammen damals vor 2 Jahren eben den Nationalen Afghanischen Surfverband gegründet. Ihr hattet dann die erste Meisterschaft, die ihr ausgetragen habt, weil Afghanistan natürlich nicht am Meer liegt, in Portugal. Wie läuft's mit dem Surfen dort?
Also der afghanische Exil-Surfsport, der geht stetig nach vorne. Aber was viel interessanter ist, ist, dass jetzt in Afghanistan selber das Interesse auch riesengroß geworden ist. Denn was viele nicht wissen, man kann auch sehr gut in Flüssen surfen.
Mhm.
Also vielen ist wahrscheinlich der Eisbach in München ein Begriff.
Klar.
Und das geht halt eben nicht nur in München, sondern es geht generell in starken Flüssen.
Mhm.
Und Afghanistan ist ein sehr bergiges Land, dementsprechend gibt es sehr starke Flüsse. Und deswegen ist das nächste Ziel, in Afghanistan selber surfbare Flüsse zu finden, um die dann zu besurfen. Das ist nicht nur ein Vorhaben von uns RA, sondern das machen wir zusammen mit dem Afghanischen Olympischen Komitee. Wir haben uns schon hingesetzt, haben darüber gesprochen. Also das ist das nächste große Projekt im afghanischen Surfen.
Oh, das ist ja spannend. Ey, da musst du ja das ganze Land bereisen und dann gucken, was möglich ist. Dann ist ja vielleicht auch irgendwann mal eine nationale Meisterschaft in Afghanistan möglich, oder?
Schauen wir mal. Also als eine Vision wäre das super. Das ganze Land bereisen, das geht natürlich jetzt gerade nicht. Dafür ist das Land leider zu unsicher.
Mhm.
Aber zumindest gibt es einige Regionen, wo es aus Sicherheitsgründen möglich wäre. Und das wäre spannend, da mal zu gucken, wie es sich da mit dem Surfen so verhält.
Was hast du generell für einen Eindruck mit dem, was du tust? Läufst du da in Afghanistan öfter mal gegen die Wand? Oder sind es viele Kämpfe, die du da machen musst? Oder hast du es da einfach damit?
Absolut einfach. Bis jetzt überall, wo die Leute das mitbekommen haben oder wenn ich ihnen davon erzählt habe, war es einfach nur pure Begeisterung. Zunächst einmal Begeisterung, weil viele diesen Sport einfach nicht kennen Und wenn sie das erste Mal sehen, in Form von Videos oder Fotos, dass das überhaupt möglich ist, dass Leute in solchen großen Wellen mit Brettern reingehen und dann so eine Art, in einer Art Symbiose da ihren Tanz vollrichten, das haut die schon komplett um. Aber die Vorstellung, dass das dann auch noch Afghanen machen und dass das irgendwann mal in Afghanistan passieren soll, beziehungsweise in dem Kontext jetzt Afghanen an der Weltmeisterschaft teilnehmen, also bis jetzt habe ich nur Positives mitbekommen.
Wann hören wir denn am Wochenende die afghanische Hymne in Biarritz?
Also wenn du dein Handy rausholst und bei YouTube es eingestellt hast, dann sofort hören.
Ich meinte, wann du den ersten Platz da abräumst.
Ja, das weiß ich nicht genau, wann das passieren wird. Also ich hoffe, ich träume heute Abend davon, aber ich glaube, in der Realität wird das nicht passieren. Also so gerne ich auch surfe und so viel Zeit ich auch, seitdem ich angefangen habe zu surfen, damit verbracht habe, ich habe keine realistischen Chancen, da irgendwas abzuräumen. Also ich bin ein afghanischer Flüchtling, der in Deutschland groß geworden ist, vor 10 Jahren mit dem Surfen angefangen hat und das fast immer nur in seinem Urlauben. Und ich trete da an gegen kleine Kinder, mit Menschen, die als kleine Kinder mit Surfen angefangen haben, 4, 5 Jahren am Strand leben, Profis sind, das ist utopisch. Aber darum geht es mir auch überhaupt gar nicht. Mir geht es ums Dabeisein, um die Möglichkeit, Afghanistan zu repräsentieren, um den Leuten in Afghanistan weiterhin diese Hoffnung zu geben und einfach diese Perspektive bei internationalen Veranstaltungen dabei zu sein. Etwas, was vor ein paar Jahren in Afghanistan einfach nicht möglich war. Und das erziele ich schon damit, indem ich einfach mit meinem Brett ins Wasser gehe, wenn der Wettkampf anfängt.
Das ist eine schöne Motivation, eine schöne Vision und ein bisschen olympischer Gedanke, der da drin ist. Afridun Amun ist Deutsch-Afghaner und er tritt für Afghanistan bei der Surf-WM in Biarritz an diesem Wochenende an. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Und wenn ihr wissen wollt, wie Afridun aussieht, es kann ja sein, dass das ein oder andere Interesse da besteht, deutschlandfunknova.de, da packen wir gleich mal ein paar Bilder von ihm drauf.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und ich weiß gar nicht, ob ihr auch das Problem hattet beim letzten Shopping-Trip in New York. Was macht man da mit dem Hund, wenn man einkaufen geht? Ins Geschäft darf er ja nicht rein. Draußen kann er irgendwie angebunden auch nur rumbellen, kläffen oder wird dann geklaut. Zu Hause im Hotel kannst du ihn nicht lassen, weil da ist es irgendwie unwürdig dem Hund gegenüber. Jetzt gibt's eine Lösung, Hightech-Hundehütten von einem Start-up aus New York. Pascal, wie sehen die Hundehütten aus?
Das sind so kleine, hüfthohe, weiße Häuschen mit Tür und da ist dann noch ein Fensterchen drin. Ja, und da hockt Wuffi auf einem rosa Plastikkissen dann rum. Dieses Hüttending kann sich sogar selbst reinigen. Da gibt's Temperatursensoren, die schalten zur Not einen Ventilator an. Und ganz wichtig, es gibt eine Webcam, damit du nämlich beim Shoppen immer deinem Hundchen zuschauen kannst.
Schön auf dem Handy dann mal kurz gucken, was er da draußen macht. Sind diese Hütten gesichert denn?
Ja, da soll ja keiner dran, deshalb funktioniert das quasi wie Car2Go. Das öffnet sich nur durch eine App oder durch eine RFID-Karte.
Wer denkt sich sowas aus?
Die Frau heißt Chelsea Brownridge aus Brooklyn und die hatte selbst dieses Problem und zwar mit Winston, ihrem Terrier-Mischling. Vor 2,5 Jahren hat sie sich dann in ihrer Garage verschanzt, rumgewerkelt und diese Hightech-Hundehütte gebaut. Dann nochmal eben 1,5 Millionen Dollar eingesammelt bei Investoren und die Häuschen dann schließlich von ein paar Supermärkten aufgestellt. Das Geschäftsmodell sieht jetzt so aus, $25 zahlst du im Jahr, 20 Cent pro Minute und da sagen 200 Abonnenten schon, joa, machen wir.
Daumen mittel hoch. Hightech-Hundehütte, in dem Vierbeiner geparkt werden, während Herrchen und Frauchen shoppen geht. Das kann nur aus New York kommen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der Iran ist moderner, als wir vielleicht denken. Das haben wir gestern in dieser Sendung hier gelernt. Charlotte Wiedemann, Journalistin, Buchautorin, Iran-Kennerin, macht das an folgenden Punkten fest.
Erstens, die Geburtenrate ist heute im Iran niedriger als in Frankreich. Unter 2 Kinder, früher waren es 6 Kinder pro Frau. In der jungen Generation studiert jeder Zweite. Früher hatten wir eine Analphabetenrate von 60%. Und der Stadt-Land-Gegensatz ist heute geringer als je zuvor in der iranischen Geschichte, was auch wiederum größtenteils mit Bildung und auch mit Internet zu tun hat.
Heute nun dürfen 55 Millionen Iraner wählen gehen, sind wahlberechtigt. Einen neuen Präsidenten. Der eine, der möchte das Land weiter öffnen und der andere möchte es vermutlich eher schließen. Über die Wahl habe ich heute kurz vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Reinhard Baumgarten gesprochen. Ich wollte von ihm erstmal eine Einschätzung haben. Die beiden wichtigsten Kandidaten sind ja Amtsinhaber Hassan Rouhani und sein Herausforderer Ibrahim Raisi. Für was stehen die denn?
Also es ist in erster Linie mal so, dass Hassan Rouhani als Reformer gilt und er in den vergangenen 4 Jahren versucht hat, eine Öffnung des Landes wieder zur Welt. Das war bei dem Wahlkampf vor 4 Jahren, war das sein Slogan schlechthin. Den hat er auch wiederholt. Er steht also für eine Wiederannäherung an Länder wie die Vereinigten Staaten, an die Europäische Union und auch, das ist ihm bewusst, natürlich dann für eine wirtschaftliche Öffnung. Er sagt, sicher, wir sind ein kluges Volk, wir haben intelligente Menschen, aber es gibt eben Probleme in der Wirtschaft und in der Technologie, die kann man lösen, wenn man eben mit der Welt zusammenarbeitet. Damit hat er ja nicht Unrecht. Auch Deutschland kann nicht alleine vor sich hinwursteln. Während der Kandidat Ibrahim Raisi, der vertritt so ziemlich diametral entgegengesetzte Ziele. Er ist gar nicht so scharf darauf, mit dem Westen zu kooperieren. Amerika, das habe ich bei seiner Wahlkundgebung gehört, Mark Bar Omrica, Tod für Amerika, ist für ihn eben der klassische Feind, an dem man sich aufrichtet. Es gibt Menschen, die richten sich an positiven Beispielen auf. Und es gibt eben welche, dazu scheint Raisi zu gehören, die brauchen Negativbeispiele.
Welche dieser beiden Haltungen, was für ein Gefühl hast du, kam bei der Bevölkerung jetzt im Wahlkampf gut an?
Also bei denen, die ich besucht habe, bei den Wahlveranstaltungen, da waren vor allem bei Präsident Rouhani Vertreter der gesellschaftlichen Mittelschicht, viele junge Menschen, sehr viele Frauen, junge Frauen vor allem. Er ist jemand, der auch mit solchen Slogans geworben hat. Freiheit, Gleichberechtigung, Chancen für junge Menschen, Chancen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Und bei Raisi ein ganz anderes Publikum. Das waren sehr viele Leute, die im Staatsdienst sind, sehr viele Leute, die von staatlicher Hilfe leben, die den Revolutionswächtern nahestehen oder den Volksmilizen, den sogenannten Basiji, nahestehen. Also total unterschiedliche gesellschaftliche Schichten, die hier aufeinandertreffen.
Ergebnisse der Wahl gibt's noch nicht. Bei der letzten Wahl vor 4 Jahren sind 76% zur Wahl gegangen. Die Wahlbeteiligung relativ hoch. Was ist heute dein Eindruck an diesem Tag? Sind viele Iraner wählen gegangen?
Mein Eindruck ist, ich war vor 4 Jahren in den gleichen Wahllokalen wie heute. Mein Eindruck ist, dass heute mehr Leute unterwegs sind, um zu wählen. Die Öffnungszeiten der Wahllokale wurde auch mehrfach verlängert, jetzt bis 23 Uhr hier in Teheran, dann soll also tatsächlich Schluss sein. Und das große Problem ist, dass trotzdem viele Menschen ihre Stimme nicht werden abgeben können, weil die Kapazitäten einfach nicht reichen. Der Wahlprozess ist schwierig, kompliziert, es wird parallel dazu eben auch, werden Stadt- und Gemeinderäte gewählt. Das heißt, pro Person wird einfach wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen. Und dafür reichen die Kapazitäten nicht. Deswegen ist die Wahlbeteiligung zwar hoch, aber möglicherweise werden bei weitem nicht alle Menschen, die wählen wollen, ihre Stimme abgeben können.
Lass uns noch mal ganz kurz aufs System schauen. Die eigentliche Macht im Iran hat ja gar nicht so sehr der Präsident, sondern der sogenannte Wächterrat und der Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei, der ist dem Ganzen noch übergeordnet. Wie viel Handlungsspielraum hat dann eigentlich der Präsident noch?
Der hat nicht wenig Macht, der hat aber auch nicht so wahnsinnig viel Macht. Aber es ist so, dass der Präsident im Grunde genommen die Tagespolitik bestimmt. Und der Präsident, wenn er beharrlich ist, was Hassan Rouhani ist, dann kann der schon eine ganze Menge erreichen. Beispiel Atomverhandlungen. Beispiel Abkommen mit den 5+1 Mächten über das sehr kritisierte und umstrittene iranische Atomprogramm und als Ergebnis eben die Aufhebung vieler Sanktionen. Das hat Hassan Rouhani mit seinem Team und seiner Beharrlichkeit tatsächlich erreicht. Er hatte in diesem Fall die Rückendeckung von Khamenei.
Irans momentaner Staatschef Rouhani gilt als Favorit bei der Präsidentenwahl heute im Iran. Sein Herausforderer Raisi ist ein Headliner. Muss sich der Iran also entscheiden zwischen Diplomatie und Konfrontation. Das Ergebnis wird vermutlich im Laufe des Wochenendes kommen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Martin Schulz verschenkt Grundgesetze. Vor 2 Stunden hat er getwittert in seinem Account. Super, dass Steinhaus nächste Saison pfeift. Jedem, der mir einen Grund dagegen nennen kann, schenke ich gerne ein Grundgesetz. 50 Leute haben ihm schon geschrieben. Wissen wir jetzt noch nicht, was da so mit dabei war. Aber die Nachricht ist eben, Bibiana Steinhaus, 38 Jahre, wird nächste Saison in der ersten Fußball-Bundesliga pfeifen. Das gab der Deutsche Fußballbund heute bekannt. Und das ist nicht nur ein überflüssiger Schritt, sondern es ist auch ein folgerichtiger, Pascal, ne?
Ja klar, sie hat so ziemlich auf jeder Ebene Erfahrung gesammelt, kann man sagen. Seit 2007 hat sie schon Spiele in der zweiten Bundesliga gepfiffen. Ein Jahr später schon war sie auch beim DFB-Pokal der Männer dabei. Weltmeisterschaften 2011 und 2015 waren Station. Olympische Spiele 2012. Erst vor einer Woche kam die Meldung, sie wurde auch nominiert für das Champions League-Finale zwischen Olympique Lyon und Paris Saint-Germain in Cardiff.
Also längst überfällig, die ganze Kiste. War sie trotzdem überrascht?
Ja, sie war, Zitat, sprachlos und verspürte, Zitat, Ungläubigkeit, Freude, Glück, Erleichterung, Neugier. Es gibt ein Statement auf der DFB-Homepage, so ein Interview, und da sagt sie, es war eine turbulente Achterbahnfahrt der Gefühle. Es war schon immer mein Traum, als Schiedsrichterin in der Bundesliga aktiv sein zu dürfen. Dass dieser Traum nun wahr werden soll, erfüllt mich natürlich mit großer Freude.
Absolut. Also nächste Saison Bibiana Steinhaus, 38 Jahre alt, auf dem Platz dann zu sehen. Neben Platz haben wir sie schon gesehen in der Bundesliga. Jetzt aber mit der Pfeife auf dem Platz. Ne? Sollen wir richtig schön aufmischen, die Jungs da.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Pascal?
Ja?
Urlaub schon gebucht?
Ja.
Wo geht's hin?
Südfrankreich, Côte d'Azur.
Oh, schön. Das ist ja nett da. Direkt schön ans Wasser vorne ran und dann campen oder irgendwie schön Hotel?
Nee, wir haben Freunde, die haben dankenswerterweise so ein kleines Apartment, da kann man dann billig drin wohnen.
Ist die schön eingezeckt bei denen. Also ich würde sagen, Côte d'Azur, Frankreich, da machst du nichts falsch, da bist du relativ kredibil, wirst wahrscheinlich nicht so verachtend angeschaut, wenn du sagst, Malle. Oder nur Malle. Oder ich, wenn man sagt, nur an der Ostsee. Oder irgendwie so.
Obwohl ich da vielleicht auch nur am Strand rumliege.
Ja, du kannst ja deine Bilder dann schön bei Instagram hochladen, damit wir neidisch werden. Es gibt sowas wie Urlaubsangeberdruck. Klar, Schnorcheln auf Havelock Island oder Rucksacktour Indonesien oder von mir aus Baumhotel Nordschweden. Es klingt einfach viel spannender als Malle. Dabei ist Urlaub vielleicht ja genau das, sich um nichts kümmern müssen. Deswegen auch mal pauschal buchen, andere für einen machen lassen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner wollte von euch wissen, wie ihr das macht mit dem Urlaub und dem Druck.
Was war denn der beste Urlaub, den du bis jetzt in deinem Leben irgendwann mal gemacht hast?
Das war vor 7 Jahren in Thailand.
Wir waren in Namibia und das war schon sehr aufregend.
Amerika-Urlaub inklusive Curaçao, also Niederländische Antillen in der Karibik.
Mein bester Urlaub, das war eine Rundreise durch Argentinien. Die dauerte 7 Wochen und in der Zeit waren wir am Meer, im Dschungel, auf einem Salzsee oben in den Anden und beim Skifahren im südlichsten Skigebiet der Welt. Das war cool, geil, großartig und eine Riesengeschichte. Allerdings wenig erholsam.
Es muss einfach irgendwas passieren, sonst finde ich, lohnt es sich auch nicht, so weit wegzufliegen oder irgendwie von zu Hause wegzugehen. Entspannen kann man auch zu Hause schön.
Tja, das stimmt. Und das war danach auch bitter nötig. Ich musste erstmal eine Woche die Uni schwänzen, um mich wieder zu erholen. Aber so geht's vielen Leuten. Urlaub machen, das heißt nicht lesen, schlafen, Cocktails trinken, sondern was erleben. Eine Geschichte zu erzählen haben.
Also ich glaube, es geht viel mehr um die Story inzwischen schon und das hat sehr viel auch mit dieser ganzen Facebook-Kultur zu tun oder die Facebook-Kultur hat mit den Menschen an sich zu tun.
Sagt Sebastian Körber, Psychologe und Persönlichkeitstrainer, der die Hälfte des Jahres in Österreich, Deutschland und der Schweiz arbeitet und die andere Hälfte in Südamerika verbringt.
Die neue Quelle des Selbstwerts sind Likes zu unseren Fotos oder auf Instagram. Und deswegen, glaube ich, geht es den Leuten sehr, sehr stark darum, auch sehr schöne Fotos zu posten. Was ich letztens auch erlebt habe, ist, dass die Leute eigentlich nur mehr durchs Handy die Welt wahrnehmen, also ganz tolle Fotos machen, aber die Umgebung gar nicht mehr richtig anschauen, also einfach durch die Augen.
Unser Urlaub ist ein Statussymbol. Wie steht es um die Instagrammability der Reise? Das ist die entscheidende Frage. Und woran liegt das?
We go on vacations to a very large extent in the service of our remembering self.
Wenn wir Urlaub machen, dann in erster Linie deswegen, weil wir uns daran erinnern wollen. Das sagt der Psychologe und Nobelpreisträger Daniel Kahnemann. Nach seinem Konzept bestehen wir im Grunde genommen aus 2 Ichs, dem erlebenden Ich und dem Erinnernden. Das erlebende Ich, das existiert allein im Hier und Jetzt. Sein Erlebnishorizont ist gerade mal um die 3 Sekunden lang und es würde sich bei den meisten Leuten wahrscheinlich am liebsten nur erholen. Das erinnernde Ich dagegen hat mehr Zeit und es erinnert sich an die wichtigsten Dinge des ganzen bisherigen Lebens. Und es hat auch Einfluss auf unsere Zukunft.
We actually don't choose between experiences.
We choose between memories of experiences. And even when we think about the future, we don't think of our future normally as experiences. We think of our future as anticipated memories.
Die Zukunft, das sind für uns also künftige Erinnerungen, sagt Daniel Kahnemann. Und deswegen wollen wir in erster Linie tolle Sachen erleben, die wir danach anderen oder auch uns selber erzählen können. Und die Geschichte von Hannah in Holland oder Philipp in Pisa, na, die ist halt einfach schon zu oft erzählt worden.
Ich würde gerne mal nach Kanada oder Australien, so Backpacking, so eine Rundreise machen. Sowas.
Nordpol, der Nordpol, ja. Man sieht so Dokumentation darüber und ja, ist so ein Traum.
Also ich finde eine Kreuzfahrt durch Alaska zum Beispiel in so einem Expeditionsschiff sehr spannend. Sowas würde ich total gerne mal machen irgendwann, ja.
Tja, und was, wenn wir uns damit mal vertun? Wenn wir irgendwann merken, dass wir mit einem Auge im Reiseführer und mit dem anderen auf unserem Facebook-Account immer geilere, größere, abgefahrenere Reisen buchen und dann am Schluss gerädert nach Hause kommen und uns überhaupt nicht erholt haben, was machen wir dann?
Dann gibt's nur, also da gibt's den Spruch, der mir sehr gut gefällt, I never lose, I win or I learn. Also ich verliere niemals, ich gewinne oder ich lerne.
Sagt nochmal Sebastian Körber.
Dann heißt es einfach, das abzuschreiben, die eigene Ego-Schwäche, sich einzugestehen und zu sagen, das nächste Mal mache ich es anders und das ganze Kaputtsein von diesem Urlaub als Schmerz zu nehmen, der zu einer Veränderung führt in einem selbst.
Und dann machen wir vielleicht doch wieder scheinbar langweilige Sachen wie am Strand liegen auf Malle oder mit dem Rad an der Mosel langfahren.
You win or you lose. Denke ich mir auch jedes Mal bei einer Sendung, um eine Geschichte zu erzählen. Geht ihr deshalb so vor, dass ihr Urlaub bucht? Oder erzählt ihr vielleicht gar nicht erst, wenn ihr mit dem Fahrrad an der Uckermark irgendwie entlang einem See fahrt? Oder bucht ihr Urlaub, weil ihr schöne Selfies machen wollt? Her mit eurer Meinung. mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Und am Sonntag, da stimmt die Schweiz über eine Energiewende. Es geht konkret um die drei Punkte. Wie will die Schweiz Energie sparen? Wie sieht's aus bei den erneuerbaren Energien? Wollen wir die fördern? Und wollen wir den Bau von neuen Kernkraftwerken einfach sein lassen? Vor 6 Jahren, ja, da hat die Bundesregierung bei uns in Deutschland die Energiewende beschlossen. Nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima. Ich wollte deshalb von Dietrich Karl Meurer, unserem Korrespondenten in der Schweiz, wissen, warum die Schweiz so einen Schritt erst jetzt macht.
Weil in der Schweiz alles ein bisschen länger dauert, wenn es um Gesetzgebung geht. Es gibt eine Energiestrategie der Regierung, des Bundesrates, die heißt Energiestrategie 2050. Und da gibt es eben einen Teil, das ist das erste Gesetz, das wurde auch schon beschlossen letztes Jahr. Und dann kam eben die Schweizerische Volkspartei, die SVP, und hat gesagt, das gefällt uns nicht. Wir sammeln jetzt Unterschriften und erzwingen eine erneute Abstimmung über das schon beschlossene Gesetz.
Und 2050 soll dann alles weg sein. Also 2050 soll es keine Atomkraft mehr in der Schweiz geben.
Na, das kann man so noch nicht sagen, denn die Schweizer haben sich bei einer anderen Abstimmung schon im letzten Jahr, konnten sie sich nicht wirklich auf ein Enddatum für die Atommeiler festlegen. Fakt ist aber, die neue Energiestrategie, die sieht vor, dass die Atomkraftwerke nur noch so lange am Netz bleiben sollen, solange sie sicher sind, und es sollen keine neuen mehr gebaut werden. Also die 5 Meiler, die jetzt in der Schweiz sind, die bleiben erst einmal bestehen, solange sie sicher sind, und neue kommen nicht dazu. Also ein schleichender Ausstieg aus der Atomkraft.
Jetzt geht es natürlich bei so Bürgerentscheiden darum, die Bürger für sich zu gewinnen. Also folge dem gibt es auch Wahlkampf. Was ist da zu hören von den Befürwortern und den Gegnern?
Ja, es geht ja bei diesem Gesetz, diesem Energiegesetz, um eine ganze Reihe von Maßnahmen. Und die eine Maßnahme ist Energiesparen. Da soll also der Gesamtenergieverbrauch pro Person sinken bis zum Jahr 2020 um 16%, bis 2035 gar um 43%. Und das war natürlich eine Steilvorlage für die SVP. Die sagt nämlich, dann können wir nicht mehr warm duschen in Zukunft, und hat tatsächlich große Plakate und auch einen Videoclip fürs Netz da produziert und die Plakate an den Straßen aufgehängt. Und da wird die Frage formuliert, künftig nur noch kalt duschen? Und das ist natürlich ein Thema, das hat viele Leute beschäftigt. Die Befürworter des Gesetzes, die sagen natürlich, das ist vollkommen Quatsch. Das geht darum, dass man eben das warme Duschwasser eben nicht mehr mit Atomenergie oder auch nicht mit Kohleenergie warm macht, sondern eben dann mit Solarstrom. Und das Wasser sei auch in Zukunft warm und man könne entspannt warm duschen. Aber es sei eigentlich gesünder, kalt zu duschen. Aber das sollte doch jeder selbst entscheiden.
Also ein kleiner Duschwasserstreit noch bei der Seite dort in der Schweiz. Wie stehen denn eigentlich die Chancen, dass sich die Schweizer bei diesem Referendum am Sonntag für die Energiewende entscheiden?
Es gab eine große Zustimmung für das Gesetz, also dürfte die SVP scheitern, aber die Diskussion eben um das Kaltduschen und auch eventuell um Mehrkosten, die auf die Haushalte hinzukommen, da hat nämlich die SVP gesagt, 3.200 Franken pro Jahr mehr Urlaub kann gestrichen werden für die Familien. Die Befürworter, die widersprechen, die sagen, so teuer wird es nicht, aber es wird ein bisschen teurer. Und wenn es ums Geld geht, dann ja, ändern viele, auch hier in der Schweiz, natürlich ihre Meinung. Und der Vorsprung der Befürworter, der schrumpfte immer mehr ab, je näher wir jetzt an diese Abstimmung kommen. Und es könnte sehr, sehr knapp werden. Und ich würde mich in diesem Augenblick noch nicht genau festlegen wollen, ob das Gesetz also bestehen bleibt, angenommen wird oder ob es tatsächlich zu Fall gebracht wird.
Ist es für die Schweizer eigentlich ein Problem, dass ausgerechnet der große Nachbar Deutschland das Vorbild ist bei dieser geplanten Energiewende? Könnt mir vorstellen, dass der ein oder andere da sagt, das müssen wir jetzt den Deutschen ja nicht nachmachen, oder?
Ja, das sagt die SVP, wir müssen das denen nicht nachmachen. Wir sind doch eigene, freie Bürger und können selbst entscheiden. Und tatsächlich scheint das bei manchen schon immer mal so den Nerv zu treffen, wenn man das behauptet. Aber ich glaube, die Mehrheit hier in der Deutschschweiz, die beobachtet sehr genau, welche Diskussionen in Deutschland geführt werden. Und je nachdem, wie man es gebrauchen kann, wenn es um andere Themen geht, dann sagt man eben, guck mal, die Deutschen, die machen das schon längst. Das könnten wir jetzt also auch einführen. Da sucht man sich so ein bisschen das raus, was man da eigentlich immer selbst eben denkt und was man selbst eben sagen möchte. Aber der Vergleich nach Deutschland, den gibt es schon immer wieder.
Die Schweiz will die Energieversorgung umkrempeln. Sonntag gibt es dazu einen Volksentscheid über gleich ein paar Energiefragen. Unter anderem auch über einen schleichenden Ausstieg aus der Atomenergie. Die Informationen für Deutschlandfunk Nova hatte unser Korrespondent Dietrich Karl Meurer.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das war heute an diesem Freitag auf jeden Fall eine große Nachricht. Schweden hat seine Ermittlungen gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange eingestellt. Es ging ja da um den Vorwurf der Vergewaltigung. Die Staatsanwältin Marianne Ny will die Ermittlungen aber nicht weiterführen, hat sie heute in Stockholm erklärt. Das sage jetzt nichts über seine Schuld aus, meinte sie. Assange sitzt seit 2012 ja in London in der Botschaft von Ecuador. Verlässt er sie, dann würde nach wie vor Scotland Yard zuschnappen. Pascal hat sich ein paar Reaktionen angeschaut. Welche Reaktion gab es denn auf das vorläufige Ende der Ermittlungen in Schweden?
Ja, also nicht nur Scotland Yard hat gesagt, wir schnappen zu, wie du es gerade gesagt hast. Auch Premierministerin Theresa May meinte heute nochmal, ob man zugreift. Das sei erstmal Sache der Polizei, nicht der Politik. Und Auslieferungsanträge, also damit ist natürlich gemeint von den USA, betrachte man von Fall zu Fall.
Okay, er kann faktisch also nicht raus dort in London aus der Botschaft aus der ecuadorianischen. Was sagt Julian Assange?
Ja, der ist dann heute auf den Balkon getreten. Vorhin war das. Der hat erstmal ein paar Augenblicke so für die Fotografen gut sichtbar die Faust hochgehalten, so wie zum Sieg. Wirkte, fand ich, ein bisschen müde. Trotzdem hören wir mal rein, was er gesagt hat.
Today is an important victory for me and for the UN human rights system. But it by no means erases 7 years of detention without charge in prison. Under house arrest and almost 5 years here in this embassy without sunlight.
Ja, also ein wichtiger Sieg aus seiner Sicht für ihn und für die Menschenrechte, sagt er. Aber im Grunde habe er in der Botschaft diese 5 Jahre, beziehungsweise diese insgesamt 7 Jahre festgesessen, grundlos. Seine Kinder hätten ihn jahrelang eben nicht gesehen. Das könne er nicht vergeben, ging es dann weiter. Und er meint, in Europa werde das quasi so zur Strategie, was ihm da passiert ist. Jemand wird grundlos festgesetzt oder in die Enge getrieben. Das käme eben am Gefängnisaufenthalt eben gleich.
Ja. Darf er nicht raus? Will er denn irgendwie verhandeln?
Ja, er sagte so ein bisschen schwammig, er würde das Gespräch mit London suchen. Er könnte auch mit dem US-Justizministerium irgendwie diskutieren, aber natürlich müssten seine Rechte gewahrt bleiben. Es sei eben alles der Anfang eines langen Weges.
WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat sich auf dem Balkon der ecuadorianischen Botschaft heute zu Wort gemeldet. Er kritisiert, dass er jahrelang ohne Anklage festgehalten worden sei und sprach von einem wichtigen Sieg, pochte darauf, ein Recht auf politisches Asyl zu haben.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir reden über 110 Millionen Euro. 110 Millionen Euro Strafe muss Facebook an die EU zahlen, weil der Konzern falsche Angaben zum Umgang mit Nutzerdaten von WhatsApp gemacht hat. Das ist noch relativ wenig, sagt ein Sprecher der EU-Kommission heute. Die Strafe hätte auch 1% des Jahresumsatzes 2016 von Facebook sein können. 1% of the turnover of the undertaking concern. Das wären wiederum 248 Millionen gewesen. Viel Geld, jetzt erstmal 110 Millionen. Uns interessiert gar nicht so sehr das Geld. Uns interessieren unsere Daten. Wie werden die da bitte schön weitergegeben bei Facebook und bei WhatsApp? Sprechen wir drüber mit Ulf Burmeier. Er ist Richter am Berliner Landgericht und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Dieser Datenaustausch zwischen WhatsApp und Facebook, um welche Daten geht's da genau?
Es geht genau um den Austausch der Telefonnummern der Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp und auch ihrer Adressbücher. Denn wenn man WhatsApp sinnvoll nutzen will, dann muss die App ja wissen, welche Namen sich hinter den Telefonnummern verbergen. Deswegen erlauben die meisten Nutzerinnen und Nutzer der WhatsApp-App auf ihrem Telefon auch auf das Adressbuch zuzugreifen. Deswegen weiß die App oder kennt die App das Adressbuch. Und auf der anderen Seite haben eben viele Menschen auch einen Facebook-Account. Und beide Apps, die Facebook-App und die WhatsApp-App, gehören heute eben demselben Unternehmen und die möchten eben diese Daten in einen großen Pool zusammenführen, um daraus alle möglichen Schlüsse zu ziehen.
Bevor wir auf diese Schlüsse kommen, gilt das eigentlich auch für deutsche Nutzer?
Das gilt grundsätzlich für alle Nutzer weltweit. Allerdings hat der hamburgische Datenschutzbeauftragte eine Verfügung erlassen, mit der er versucht, Facebook davon abzuhalten, diese Daten zusammenzuführen.
Gut, was will Facebook mit dem Datenaustausch eigentlich erreichen? Was haben die davon?
Ja, Facebook möchte gerne möglichst reiche Benutzerprofile haben, wie sie das immer so schön formulieren, möglichst volle Benutzerprofile. Das heißt also, sie möchten nicht nur wissen, was Nutzer selber so über sich ins Netz stellen, sondern sie möchten idealerweise auch wissen, welche Namen verbergen sich dahinter und mit welchen Menschen haben die Facebook-Nutzer noch so alles Kontakt. Und um solche Schlüsse ziehen zu können, sind die Daten aus der WhatsApp-App total spannend, weil sie eben die Kombination aus Namen und Telefonnummer enthält. Und wenn viele Menschen geben ihre eigene Telefonnummer durchaus an bei Facebook und wenn man jetzt die Daten aus WhatsApp dazu nimmt, kann Facebook abgleichen, aha, welcher Realname verbirgt sich denn eigentlich hinter der Telefonnummer? Und das ist nur einer von ganz vielen Schlüssen, die man aus so einem Telefonbuch ziehen kann, wenn es denn hochgeladen wird.
Das heißt, da liegt nochmal für Facebook ein ordentliches Pfund, weil eigentlich könnte man ja schon davon ausgehen, dass Facebook mit dem, was wir da angeben, schon wahnsinnig viel Daten hat.
Ja, Facebook hat sehr viele Daten über uns, aber wenn das Hauptgeschäftsmodell von Facebook ist ja, Werbung zu verkaufen. Und das kann man umso lukrativer, je genauer man weiß, wer denn eigentlich die Personen sind, in deren Timeline zum Beispiel man Werbung einblendet. Und bei genau geht es eben vor allem um den Namen und die Telefonnummer, weil das so eindeutige Kennzeichen sind, dass man möglichst viele Informationen über diese Personen zusammenfassen kann. Also insbesondere zum Beispiel so Informationen wie Alter, Geschlecht oder auch die Interessen oder die finanzielle Lage. Und je mehr Facebook über die Person weiß, desto zielgerichteter kann Werbung eingeblendet werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf die Werbung geklickt wird. Und auf diese Art und Weise steigert Facebook mit möglichst zielgenauer Werbung wiederum seinen Umsatz und damit auch seinen Gewinn. Und das ist letztlich, denke ich, der Hintergrund, warum Facebook unbedingt gerne die Datenpools von WhatsApp und der eigentlichen Facebook-App zusammenwerfen möchte.
Jetzt kann man die Haltung haben, ist mir eigentlich egal, was für Daten die haben. Ich lasse mich damit nicht beeinflussen, auch von Werbung nicht, aber man kann sich auch schützen. Wie können sich WhatsApp-Nutzer denn jetzt vor dieser Datenweitergabe schützen?
Na, ich meine, die einfachste Lösung ist die Hardcore-Radikallösung, die WhatsApp-App zunächst mal, also zunächst mal den Account zu löschen bei WhatsApp und dann auch die App zu löschen. Aber das ist sicherlich für viele Menschen nicht praktikabel, einfach weil ja über WhatsApp schon ganz wesentliche Teile unserer Alltagskommunikation laufen. Auch Gruppen im Kindergarten oder in der Schule werden häufig über WhatsApp organisiert oder auch im Betrieb oder im Studium. Das heißt also, ganz aussteigen ist nicht so einfach. Eigentlich denke ich, werden viele Menschen das Ziel haben, diese Datenweitergabe zu verhindern. Und da sieht es wiederum sehr schlecht aus, einfach weil ein Opt-out letztlich nicht mehr möglich ist. Also Facebook hat in der WhatsApp-App eine Weile gefragt, aber soweit ich unterrichtet bin, hat man letztlich jetzt keine Möglichkeit mehr, diese Datenweitergabe letztlich zu verhindern. Spannend ist jetzt im Grunde, wie das Unternehmen Facebook reagiert auf die Verbotsverfügung aus Hamburg. Die stammt schon aus dem letzten Jahr und ist auch für sofort vollziehbar erklärt worden. Das heißt, die hat quasi zurzeit Rechtswirksamkeit, auch wenn es da noch ein Rechtsstreit Rechtsstreit gibt. Und in erster Instanz hat Facebook auch verloren. Die haben sich dagegen gewehrt, wollten die Vollziehbarkeit dieser Verfügung aufheben lassen vom Hamburger Verwaltungsgericht. Das hat aber die Rechtsansicht des Datenschutzbeauftragten bestätigt. Letztlich ist jetzt also die spannende Frage, ob sich Facebook daran hält und tatsächlich jedenfalls für deutsche Nutzer die beiden Datenpools noch nicht zusammenführt. Mhm. Letztlich kann das niemand neutral prüfen.
Die eine Kachel ist blau, die andere grün. Facebook holt sich Daten bei WhatsApp, obwohl sie das gar nicht dürfen. Deshalb muss Facebook jetzt 100 Millionen Euro Strafe zahlen an die EU-Kommission. Einschätzungen und Informationen waren das von Ulf Burmeier, Richter am Berliner Landgericht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das ist auch wirklich ein großes Problem immer bei Sportlern, ne? Wenn so Olympische Spiele sind oder irgendwie sowas und dann gibt es den 100-Meter-Lauf abends um 23 Uhr. Wer soll denn abends um 23 Uhr? Das muss man selber sich mal fragen, was man da macht. Da soll jetzt noch ein Sportler Höchstleistung bringen. Licht kann helfen, hat uns heute Jennifer Rieger erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Große Sportveranstaltungen finden oft abends statt zur besten Fernsehzeit. Für die Athleten ist das aber oft ungünstig, weil es ihnen schwerfällt, so spät am Tag noch Höchstleistungen zu erzielen. Forscher aus Basel haben ausprobiert, ob blaues Licht den Sportlern hilft. Man weiß, dass blaues Licht die Produktion des Hormons Melatonin verringert, das Einfluss auf den Tag-Nacht-Rhythmus hat. In Tests zeigte sich, Radrennfahrer, die direkt vor einem 12-minütigen Leistungstest in blauem Licht saßen, lieferten einen deutlich besseren Endspurt ab. Helles Licht sorgte dafür, dass sich die Leistung der Probanden insgesamt verbesserte, wenn auch nur ganz leicht. Da im Spitzensport aber auch schon winzige Unterschiede entscheidend sein können, wollen die Wissenschaftler diesen Effekt weiter untersuchen. Du bist nicht mehr nur Zuschauer, sondern mittendrin im Geschehen. So wird der Porno der Zukunft aussehen, dank Videobrillen und vergleichbarer Gadgets. Wissenschaftler der britischen Uni Newcastle wollten herausfinden, wie Menschen mit Pornos aus der virtuellen Realität umgehen. Dafür haben sie ihnen welche gezeigt und sie dann die Geschichte eines fiktiven Konsumenten solcher Pornos weitererzählen lassen. Die Erzählungen der Probanden ließen sich laut den Forschern in zwei Gruppen einteilen. Die einen sprachen von derart perfekten sexuellen Erfahrungen, dass sie besser gewesen seien als echter Sex. In den anderen Geschichten gingen die sexuellen Handlungen deutlich weiter, als im echten Leben erlaubt gewesen wäre. Die Forscher fragen deshalb, was passiert, wenn die virtuelle sexuelle Erfahrung so perfekt ist, dass sie abhängig macht? Und wenn es möglich ist, 3D-Modelle realer Personen zu erstellen und man mit denen theoretisch alles machen kann, wo fängt dann Missbrauch an? Die Wissenschaftler glauben, dass es für den verantwortungsvollen Umgang mit VR-Pornos neue Regeln geben muss. Im Jemen herrscht seit über 2 Jahren Bürgerkrieg. Das bettelarme Land leidet schwer unter dem Konflikt. Es fehlt an Trinkwasser, es gibt eine Hungersnot und die Cholera breitet sich aus. Der Konflikt bedroht auch das historische Erbe des Landes. Unter anderem die über 2000 Jahre alten Mumien im Universitätsmuseum der Hauptstadt Sanaa. Der Leiter der Archäologischen Fakultät sagte der Agentur AFP, dass die Mumien eigentlich ein spezielles Raumklima brauchen und regelmäßig gepflegt und desinfiziert werden müssen. Da aber meistens Strom fehlt und auch die nötigen Chemikalien nicht mehr zu bekommen sind, fangen einige der Mumien an zu faulen. Im Moment seien die Mitarbeiter erstmal nur damit beschäftigt, den Gestank in den Griff zu bekommen, sagte der Archäologe. Sanaa ist seit mehr als 2500 Jahren bewohnt und gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO.
Deutschlandfunk Nova.
Was passiert, wenn wir in eine sehr, sehr scharfe Chili beißen?
Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Ja, die Damen im YouTube-Video schreien, sie werfen sich hin und her. Sie haben nämlich gerade eine Carolina Reaper Pepper gegessen. Die Carolina Reaper Pepper, die galt als die schärfste Chilischote der Welt. Bis jetzt. Bis ein Gärtner aus Wales kam und die Schärfeskala nochmal nach oben gepusht hat. Pascal Fischer hat sich das Ganze für uns angeschaut. Wie hat dieser Mann aus Wales die Chili denn gezüchtet? War das Vorsatz?
Nein, das war total unabsichtlich. Mike Smith, der wollte eigentlich eine wunderschöne Chili-Pflanze schaffen für die Chelsea Flower Show. Das ist so ein ganz berühmter Blümchenwettbewerb in London. Ja, und dann hat er irgendwie zum Spaß mal so seine Zunge an diese knallroten Minischoten gehalten.
Und gibt's ihn und die Zunge noch?
Ja, gibt's beides noch, aber er hat gesagt, es brannte und brannte und brannte, berichtet er also auch auf der Seite Wales Online.
Man kann sie essen, würde ich aber nicht empfehlen. Könnte zu Magenbeschwerden führen, vielleicht sogar zu anaphylaktischen Schocks.
Ja, deshalb hat er die Sorte jetzt auch Dragon's Breath getauft, Drachenatem.
Hört er sich an, als ob er die auch schon gegessen hat, dieser O-Ton. Ja. Rekordhalter will er sein. Wie misst man bitteschön Rekord bei Chilis?
Also seine Schoten haben dann Forscher untersucht und das Resultat war, auf der Schärfeskala Scoville, da liegt Mike's Chili bei 2,5 Millionen Grad Scoville. Zum Vergleich, der Carolina Reaper, bei dem gerade diese Frauen so geschrien haben, der lag nur bei 2,2 Millionen Grad Scoville.
Klingt jetzt alles nach Grad, nach Hitze, ein bisschen nach Verbrennung misst man, aber vermutlich nicht mit dem Thermometer, wa?
Nee, das machst du so, du verdünnst diese Chili-Flüssigkeit nach und nach in Wasser und dann guckst du immer, wann ist das noch zu schmecken. Und 2,5 Millionen Grad Scoville, das heißt also nichts anderes als in 2,5 Millionen Milliliter Wasser, ist der eine Milliliter Chilisauce noch zu bemerken.
Also man kann sagen, ist quasi ein Chili-Kampfstoff. Ja. Hast du mal einen militärischen Vergleich dazu?
Ja, das hört man immer wieder. Pfefferspray zum Beispiel, ne, lässt sich ja wirklich heulen, rotzen, japsen. Das kommt auf 2 Millionen auf dieser Scoville-Skala.
Schleimhäuten, da hört man ja immer mal wieder das Chili brennen, Soße in den Augen, stellt man sich jetzt auch nicht so wahnsinnig dolle vor, nee. Aber da haben wir nun ja mal keine Geschmacksnerven. Wie funktioniert das denn dann?
Ja, um Geschmack geht's nämlich gar nicht. Unsere Rezeptoren für Wärme und Kälte sind da zuständig. Die spüren diesen beißenden Wirkstoff, den nennt man Capsaicin. Also was wir da im Mund dann haben mit den Chilis, das ist im Grunde Schmerz.
Ja, wie eine körperliche Reaktion auf eine Verletzung quasi, ne?
Ja, im Grunde wie eine Wunde und deshalb wird das dann auch so lebensbedrohlich zum Teil. Du kriegst nämlich Herzrasen, es wird Adrenalin ausgeschüttet, du kannst ja wirklich bewusstlos werden, du erbrichst dich, es kam vereinzelt schon zu Rissen in der Speiseröhre, im schlimmsten Fall also wirklich so wie anaphylaktische Schocks. Vor Jahren wurde auch mal ein Gewürz verboten hier in Deutschland, das kam auf 660.000 auf der Scoville-Skala, das hieß denn auch Schwiegermutter. Tot.
Was für ein Name. Also nicht nur ein Allergieschock, sondern eben gefährlich das ganze Ding für uns alle.
Ja, genau. Vor allen Dingen bei Kindern muss man auch aufpassen. Da geht das natürlich noch schneller. Das Problem ist auch, bei Todesfällen kennst du ja die Menge meist nicht. Der ist weg. Der kann dir das nicht mehr sagen, ja, was sie da gefuttert hat. Menschenversuche macht man auch eher selten damit. Das Problem, das ist wirklich so drastisch, dass das BfR, das Bundesinstitut für Risikobewertung, ein 26-Seiten-Paper erarbeitet hat dazu.
Jetzt müssen wir noch klären, wie wir den Schmerz wieder wegkriegen. Wasser, das haben wir alle schon mal gehört. Ist die schlechteste Variante, ne?
Total falsch. Das verteilt Chili höchstens noch schön so über deine Schleimhäute. Sprudel mit Kohlensäure drin, verstärkt den Schmerz sogar. Bei so diesen Chili-Ess-Wettbewerben, da weiß man ja Bescheid. Milch, Joghurt, Sahne, also halt Milchprodukte, die neutralisieren das alles ganz gut. Es gibt eine Forscherin aus Fulda, die hat 2014 dann belegt, ein frisches Toastbrot mit Mascarpone killt die Chili wohl am besten. Die Schärfe, die liegt nämlich an diesem Stoff Capsaicin und der wiederum löst sich gut in Fett, also eben auch in dieser fettigen Mascarpone.
Und warum der Toast dazu und nicht nur die Mascarpone?
Naja, also erst wird alles neutralisiert und dann kratzt der Toast sozusagen dieses Capsaicin von deiner Zunge, ne? Denn das Problem ist, dieses Zeug, das beißt sich total in dir fest.
Warum ist es eigentlich so, dass manche Menschen den Schmerz besser abkönnen und andere dann weniger?
Ja, also insgesamt ist das natürlich ein Adrenalinkick, so wie eine Achterbahnfahrt und dann gibt's da einfach unterschiedliche Toleranzgrenzen und dann spielt natürlich auch ein Gewöhnungseffekt eine Rolle.
So, jetzt zum Abschluss nochmal den positiven Effekt von Chili.
Das macht dich dünn. Es gibt viele Studien, die sagen, das verhindert Fettzellenaufbau, es kurbelt die Verdauung an, es unterdrückt den Hunger, es reinigt sogar deinen Darm von Bakterien. Klar ist, wenn du das Zeug futterst, dann schwitzt du kühlst also, daher futtert man das ja nun mal auch in warmen Ländern gerne. In Maßen kurbelt es also auch den Kreislauf an, wenn du es nicht übertreibst. Und es senkt die Cholesterinwerte, ist also gut gegen Verkalkung.
Nur eben nicht so, wie Mike Smith das gemacht hat. Er hat die schärfste Chili dieser Welt gezüchtet. Unwissend.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir reden über Donald Trump, so kurz vor 8. Donald Trump, wann war der eigentlich das letzte Mal außerhalb den USA, als US-Präsident zumindest, noch nie. Das sah bei Barack Obama am Anfang anders aus, der ist sofort unterwegs gewesen, aber Bush und Clinton, als die am Anfang da waren in ihren ersten Monaten als Präsidenten, waren sie auch eher zurückhaltend und zu Hause. im Vergleich zu anderen. Ja, also Staatsbesuch in anderen Ländern stand erstmal nicht an. Die große Trump-Reise geht los und das erste Ziel, überraschend, Saudi-Arabien. Das ist das erste Mal seit 40 Jahren, dass ein US-Präsident seinen Antrittsbesuch nicht bei einem Nachbarn macht. Mexiko ginge auch in dem Fall nicht und Kanada, naja, da macht man es eben nicht. Was ist da genau los? Wir wollen es wissen und sprechen deshalb live aus Washington mit unserem Korrespondenten, mit Thilo Grössler. Grüß dich, Thilo.
Hi, Thilo.
Außergewöhnliches Ziel Saudi-Arabien. Warum macht Trump das eigentlich?
Es ist in der Tat ungewöhnlich und es ist natürlich ein politisches Signal. Es richtet sich erstens gegen seinen Vorgänger Obama. Der hatte Saudi-Arabien mit seiner Iran-Politik verprellt. Der Vorwurf lautete, im Zuge des Iran-Deals mit dem Nuklearabkommen habe Obama die alten Verbündeten Saudi-Arabien und andere vor den Kopf gestoßen. Aber es geht in erster Linie um das Wahlkampfversprechen, alles zu tun, um dem islamistischen Terror ein Ende zu bereiten, dass er ausgerechnet in Saudi-Arabien das propagieren wird, das wirkt ein bisschen paradox, denn Saudi-Arabien und das Königshaus sind untrennbar mit dem Wahhabismus verbunden, einer besonders kruden Form des politischen Islam. Aber Donald Trump wird hier auch beim Gipfeltreffen dann mit anderen Staats- und Regierungschefs aus der arabischen Welt einen pragmatischen Ansatz wählen. Es geht um einen Vertrag, der alle Beteiligten darauf verpflichten soll, die Finanzquellen des islamischen Staates auszutrocknen und entsprechende Kontrollmechanismen für die Geldströme zu schaffen. Also ich denke, das macht in der Tat Sinn. Das ist das, was alle Terrorexperten seit langem gefordert haben. Der Geldfluss muss gestoppt werden. Insofern könnte diese Reise durchaus zum Erfolg werden.
Es gibt Stimmen in Washington, die sagen, Donald Trump, der ist schon im Weißen Haus nicht richtig zu kontrollieren. Wie soll das bitte schön auf einer Auslandsreise laufen?
Ja, diese Befürchtungen gibt es natürlich und die ersten Schritte auf dem internationalen Parkett ausgerechnet im Nahen Osten zu wagen, das ist zumindest mutig. Da liegen so viele Fallstricke verborgen, das Parkett ist so schlüpfrig, da sind schon viele ausgerutscht, übrigens auch viele US-Präsidenten bereits. Es heißt, Donald Trump habe sich briefen lassen. Er sei gut vorbereitet und informiert. Und anders als aus vielen vollmundigen Äußerungen von ihm zu entnehmen war, will er auf dieser Reise nicht in einem großen Wurf den Nahen Osten befrieden. Die Ansprüche sind deutlich heruntergefahren worden und trotzdem könnte es eine schwierige oder wird es eine schwierige Reise werden. Die Saudis wollen ihren Status als Regionalmacht festigen. Das richtet sich gegen den Iran. Und Israel wird sich beschweren, dass Donald Trump unlängst hochgeheimes Material leichtfertig an den russischen Botschafter übergeben hat. Also da wird sich Donald Trump vorsichtig bewegen müssen, um nicht weiteres Porzellan zu zerschlagen.
Kommt denn diese Reise jetzt vielleicht sogar genau richtig, um eben nach diesen ganzen Skandalen, das ist schon einen da genannt, mit der Weitergabe von Geheimdienstinformationen, also diese Skandale so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken und diesen Fokus auf die Reise zu legen?
Also das könnte eine Chance sein, zu einer Befriedung. Es könnte aber auch ein Risiko sich damit verbinden. Eine Chance könnte es sein, weil eine Auslandsreise immer natürlich eine gute Gelegenheit ist, um von den heimischen Problemen abzulenken, vielleicht zur Beruhigung beizutragen. Das Risiko besteht darin, dass die Probleme eine, ja, gewisse verhängnisvolle Eigendynamik bekommen. Und ich will nicht sagen, dass ihm der Laden um die Ohren fliegt, aber dass die Unruhe jedenfalls nicht verstummt und er dann von außen natürlich in den aktuellen Verlauf dieser sich weiterentwickelnden Krise dann nicht so richtig eingreifen kann.
Also jetzt erstmal Saudi-Arabien, dann Israel und Rom stehen auch noch auf dem Programm von Trump. Dann hat er mit Judentum, Christentum und Islam eigentlich alle drei großen Religionen durch. Ist das sein Konzept oder was ist sein Konzept?
Also ich sehe noch keine Strategie, die sich für den Nahen Osten verbindet. Er hat ja gesagt, sein Schwiegersohn Jared Kushner sei in der Lage, diese Probleme zu lösen. Das war natürlich, das ist typisch Donald Trump, ein bisschen vollmundig, ein bisschen zu hoch gegriffen. Das kann ein Einzelner nicht tun. Viele amerikanische Präsidenten haben einen riesigen Beraterstab um sich gesammelt, Experten zusammengeholt, Veranstaltungen besucht und, um die Probleme im Nahen Osten zu verstehen. Das alles ist noch nicht bei Donald Trump erfolgt. Ich denke trotzdem, dass das eine Geste ist, gegen die natürlich niemand etwas sagen kann, dass der amerikanische Präsident alle Weltreligionen gewissermaßen besucht und ihnen Tribut abstattet.
Erstmal einen Haken hinten dran gemacht. Donald Trumps erste Amtsreise geht nach Saudi-Arabien. Dort wird er erstmal muslimische Partner aus der arabischen Welt treffen. Informationen dazu waren es live aus Washington von unserem Korrespondenten von Thilo Grössler. Das war die Woche in der Redaktionskonferenz mit Pascal Fischer.
Tschüss.
Wir hören uns morgen wieder in Endlich Samstag. Thilo Jan ist mein Name. Ein schönes Wochenende euch.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.